Lob und Dank sei dem Herrn, auch für diesen Abend, den wir gemeinsam erleben dürfen. Wir haben ein wunderbares Wort gehört und werden sicherlich kurz darauf eingehen. Zuerst möchte ich Grüße aus London abgeben. Es gibt ja immer Gutes und Schlechtes auf Erden. Das ist seitdem der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen dort im Paradies stand. Wir wollen hauptsächlich von Gutem berichten, von dem, was Gott tut. Als ich am Sonntag zum Flughafen gebracht wurde und wir kurz zu viert noch einen Imbiss nahmen, da sagte ich oder brachte zum Ausdruck, ich möchte, dass Gott endlich etwas Übernatürliches tut. Wir waren zu dritt ein Amerikaner, das heißt zu viert ein Amerikaner, eine holländische Dame und ein Bruder aus London und ich. Und dann sagte diese Dame plötzlich, Bruder Frank, ich weiß nicht, worauf du wartest. Ich möchte dir eine Frage stellen. Hat Gott heute während der Predigt nichts Übernatürliches getan an all denen, die das Wort gehört haben? Und da war ich getroffen. Ja, wir warten manchmal auf große Dinge, die man sehen kann. Und mit Recht warten wir darauf. Wir glauben, dass sie geschehen werden, geschehen müssen, weil Gott es so gesagt hat. Aber ihre Frage ging mir doch nach. Hat Gott nicht während der Predigt übernatürlich gewirkt und Großes getan? Und da musste ich einfach in meinem Herzen Ja sagen. Ich musste begreifen, dass die Frage oder das, was ich zum Ausdruck brachte, war einerseits ein Verlangen, ein tiefes Verlangen im Herzen. Andererseits bin ich scheinbar an dem, was Gott schon getan hat, vorübergegangen. Nicht ganz, aber vielleicht nicht so berücksichtigt, wie man es tun sollte. Und als Bruder Reinhold eben die Bemerkung machte, dass Leute, die hierher kommen, gesegnet nach Hause fahren, das ist wirklich so. Ich habe das ja am letzten Mittwochabend schon hier gesagt, als ich das Zeugnis von meinem Besuch in Rumänien und in der GSSR gegeben habe, wie tief das Wort in die Herzen der Menschen eindringt und welche Auswirkung es hat. Natürlich, wir gehen hier durch Höhen und Tiefen, machen manches mit, aber wer nur zu Besuch kommt und das Wort aufnimmt, der bleibt dankbar sein Leben lang. Ich weiß, der eine Bruder, mit dem ich ja seit Anfang an sehr verbunden bin, dort unten aus Schlesien, ganz nahe der tschechisch-polnischen Grenze. Und als wir uns so begrüßten, ihr wisst ja, wie sie das manchmal auch tun, sie geben einen herzhaften Kuss. Und ich dachte, er drückt mir wirklich die Zähne ein. So kräftig. Es war so kräftig. Aber man spürte die Innigkeit, die Dankbarkeit. Aber ich spürte auch einen gewissen Schmerz, physisch. Und dann setzt er ab und schaut mich an, schaut mir in die Augen. Und die Tränen liefen uns beiden. Und dann hat er nochmal gedrückt und geküsst. Und der Schmerz wurde sehr groß. Aber man sah, wie tief das Wort und der Segen da im Herzen liegen. Und mir kam nachher der Gedanke, den Bruder Brenhem in den Siegeln zum Ausdruck bringt, ich weiß nicht genau, welches es ist, wo von dem Öl und dem Wein die Rede ist. Und dann heißt es doch, dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Die lass, die berühre nicht. Und dann haben wir ja biblisch erkannt, was diese beiden Dinge für eine Bedeutung in geistlicher Hinsicht haben. Öl ist immer ein Zeichen, ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Und Wein stimuliert, das ist dargelegt worden, dass Offenbarungen, die uns durch den Geist geschenkt werden, haben eine Auswirkung. Es geschieht etwas. Und es geschieht tatsächlich da, wo man nur einige Male predigt. Vielleicht mehr als hier, wo wir immer und immer die Predigten hören. Und trotzdem sollte es anders werden. Neue Überwältigung sollte uns zuteil werden. Für die unbeschreibliche und unerklärliche Gnade Gottes. Und ich sage euch, wenn wir hier so in Nüchternheit das Wort verkündigen und mancher, der vielleicht kritisch ist, vielleicht gut meint, es gibt ja Leute mit heilsamer, mit guter kritischen Einstellung, auch die gibt es. Aber wir können an dem Zustand selber nichts ändern. Nur Gott allein kann das tun. Aber wir glauben von Herzen, dass er es tun wird, sein Wort bestätigen. Was nützt, ihr wisst ja, auf dem religiösen Markt kommt ja immer was Neues auf. Neuerdings habe ich durch Anruf vernommen, dass ein Dreierteam, ein Bürger der USA, einer aus Dänemark, einer aus unserem Lande, schon das Scheiden der Schafe und der Böcke vollziehen, dass der Herr schon richtet in der Gemeinde. Und der eine Mann, der sieht immer im Geiste, wer schon ganz im Licht ist und wer halb und wo Schatten sind und wo dunkel, und der sortiert dann. Dann lieber ganz trocken bleiben, aber nüchtern und warten, bis Gott den Spätregen gibt. Warten, bis der Geist Gottes das Wort lebendig macht. Ich kann es fast nicht mehr ertragen, dass im Reiche Gottes so vieles mit Scheinheiligkeit getan wird. Und es gibt immer noch Menschen, die ja selig werden wollen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, jetzt zeigt mir der Herr das und das, dass das Betrüger und Schwindler sind, das wird nicht durchschaut. Kein Mensch wird nach rechts oder links sortieren. Das macht der Herr selber. Kein Mensch. Wir müssen aufpassen, dass wir da landen, wo wir gerne sein möchten. Und wenn, dann nur aus Gnaden, nicht aus Verdienst. Und so sind wir im großen Ganzen doch dankbar für all die Gnaden, die uns zuteil geworden sind. Wir können wirklich sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade, die Gnade zu erkennen. Gnade zu wissen, was Gnade bedeutet. Begnadigt worden zu sein. Das Wort zu glauben, es geoffenbart zu bekommen. Nüchtern zu bleiben, im Glauben vorwärts zu gehen. Alles ist doch Gnade. Wäre es nicht Gnade, dann wage ich zu fragen, wo wir uns befinden würden. Alles ist Gnade. Und deshalb braucht und darf sich kein Mensch etwas zugute halten. Alle Ehre, alle Lobpreis und alle Anbetung gebührt nur dem Herrn ganz allein. Und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber mir selbst wird's tatsächlich immer größer, dass Gott Großes an uns getan hat. Ein Vorrecht geschenkt, wie es ganz einfach einmalig ist auf Erden. Auch das ist Gnade. Das ist kein Verdienst. Es gibt keinen Menschen, der sich etwas nehmen konnte. Es werde ihm denn von Gott gegeben. Und auch Paulus sagt, was ich vom Herrn empfangen habe, das gebe ich euch. Erst müssen wir empfangen und dann geben wir es weiter. Haben wir nichts empfangen, können wir nichts weitergeben. Aber wir haben etwas empfangen, Gott sei Dank. Wir haben sein Wort empfangen und dieses Wort dürfen wir tragen und aus Gnaden weitergeben. Auch das ist Gnade. Wenn Paulus oft am Anfang und am Ende von der Gnade spricht, die Gnade Gottes sei mit euch oder die Gnade Jesu Christi sei mit euch, wie immer da die Formulierung sein mag, immer die Gnade. Aus Gnaden bin ich, was ich bin. Und ihr wisst ja, was Begnadigung bedeutet. Ein Mensch, der vorher verurteilt wurde und dann begnadigt worden ist, er weiß, wovon er spricht. Er weiß, wofür er dankbar zu sein hat. Und genauso geht es uns. Wir wissen, wofür wir dankbar sind. Das wissen wir alle. Nun, Bruder Russ hat uns ein gewaltiges Wort gelesen. Ich hab's immer wieder gesagt, der Prophet Jesaja, der hatte einen Gesamtüberblick, wie ihn kein Prophet im ganzen Alten Testament hatte. Er hat den ganzen Heilsplan Gottes in seinen 66 Kapiteln so deutlich beschrieben, wie alle anderen zusammen, wohl kaum, wenn man es zusammenzählen würde. Was allerdings immer wieder auch betont werden muss, ist die Tatsache, dass sogar Verse, die nebeneinander und hintereinander stehen, ich werde euch eben zeigen, dass der letzte Vers vor den zweitletzten gehört, der Erfüllung nach. Hier in diesem Wort wird ja sehr viel gesagt. In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde. Hin und her taumelt sie wie eine Hängematte und so weiter, wie ein Trunkener. Schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. Die alte Erde nicht, aber die neue. Die alte vergeht, stürzt hin, aber der Herr schafft etwas Neues. Es bleibt nicht bei dem Hinstürzen. Er wird aufheben, Neues schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott wird es nicht beim Hinfallen lassen. Er wird aufheben. Er, nicht die Erde von selber, er wird's durch sein Allmachtswort ins Dasein sprechen. Aber wir lesen jetzt mal den letzten Abschnitt, nämlich die Verse 21 bis 23. An jenem Tage aber wird es geschehen, da wird der Herr zur Rechenschaft ziehen, das Heer der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden zusammen eingesperrt. Eine Frage, wann wird das geschehen? An welchem Tage in welchem Zeitabschnitt, wann, vor dem, nach dem, wir haben ja eine Bibelstunde heute Abend. Wann, von welchem Tag spricht hier der Prophet? Wenn er sagt, an jenem Tage, langsam, ganz langsam. Bruder Schmidt, so aufrichtig bist du. Gott segne dich, mein Bruder. Ich habe dich schon seit langem schätzen und lieben gelernt. Ja, so ist es. Schau, man muss zum Beispiel wissen, dass hier geschrieben steht, dass sie für eine lange Zeit eingekerkert werden und danach erst ihr Urteil empfangen. Ja. Wenn das nach den 1000 Jahren wären, dann geht's gar nicht. Denn dann endet die Zeit. Dann findet das Endgericht statt. Und dann mündet die Zeit in die Ewigkeit. Denn dann am Endgericht oder wenn das Endgericht vollendet ist, wird ja sogar die Hölle in den Feuersee geworfen. Und dann ist Schluss. Dann hören und sehen wir nichts mehr von dem, was einst war. Nein, ganz genau. Es fällt in den Abschnitt vor Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Und ihr könnt es in vielen Stellen nachlesen. Meinetwegen Offenbarung 20, wo der Engelfürst herunterkommt und den Teufel schnappt und ihn bindet und hinunterwirft. Offenbarung 20, Vers 1. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan, und legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln, warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach muss er auf eine kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. Seht ihr? Zu dem Zeitpunkt wird Satan und sein ganzes Heer nach unten getan. Aber nach den 1000 Jahren noch eine ganz kurze Freilassung, denn da muss noch einmal Unheil angerichtet werden. Und Gott kann kein Unheil anrichten, also muss er die Aufgabe dem Satan überlassen, der es am besten kann und auch dazu bestimmt ist. Lesen wir den 22. Vers noch einmal. Und sie werden zusammen eingesperrt, wie man Gefangene zusammenholt in eine Grube und eingeschlossen in einen fest verschlossenen Kerker und erst nach langer Zeit abgeurteilt werden. Diese Zeitspanne, diese lange Zeit, ist eben die Zeitspanne des 1000-jährigen Reiches. Aber Vers 23, hört mal, was da steht. Da wird dann der bleiche Mond erröten und die glühende Sonne erbleichen. Denn der Herr, der Herrscharen, tritt alsdann die Königsherrschaft auf dem Berge Zion und in Jerusalem und angesichts seiner Ältesten wird strahlender Lichtglanz sein. Ihr seht also hier den Zusammenhang. Zu dem Zeitpunkt tritt der Herr seine Königsherrschaft an. Wann tritt er sie an? Nicht nach den 1000 Jahren, sondern vorher, nämlich für die Zeitspanne der 1000 Jahre. Und wann wird der Mond erröten und die Sonne erbleichen? Wenn der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche. Ihr könnt es hier im Propheten Jesaja im 13. Kapitel schon nachlesen. Jesaja, Kapitel 13. Hier steht es von Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich. Einer starrt den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie von Feuerröt. Aber vielleicht nur Vers 10 noch. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht scheinen. Ja, heimsuchen will ich am Erdkreis jegliche Bosheit und an den Gottlosen ihre Verschuldung. Dem Hochmut der Hochmütigen will ich ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Und so weiter und so weiter. Ja, das wird dann zu der Zeit geschehen. Über den Tag des Herrn haben wir speziell in der letzten Broschüre schon geschrieben. Also, die Erde wird ihr Gericht bekommen. Jetzt vielleicht noch zu dem Gedanken, dass Gott das Heer der Höhe in der Höhe zu Gericht zieht. Und die Könige auf Erden. Die meisten wissen nur vom Endgericht, nicht vom Richten der Völker, nämlich vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Das ist ein Bestandteil der biblischen Verkündigung. Ihr könnt sie nachlesen im Propheten Jesaja im 2. Kapitel. Hier wird in Vers, ihr könnt ja alles lesen, von Vers 1 bis 5, aber hier steht in Vers 4, dann wird er zwischen den Völkern richten und vielen Völkerschaften Recht sprechen und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern machen. Kein Volk wird noch gegen ein anderes Volk das Schwert erheben. Wenn ihr Vers 2 lest, da steht, in der Endzeit wird es geschehen, dass der Tempelberg des Herrn festgegründet dasteht an der Spitze der Berge. Ach, man könnte lehrmäßig in eine Sache hineingehen, die einfach kein Ende hat. Ihr wisst, im Stillen bewundere ich von allen Schreibern, die je geschrieben haben, Martin Luther wirklich am meisten. Es gibt keinen Menschen, der auf Erden lebte, der so schreiben konnte, wie er geschrieben hat. Er brauchte einen Vers. Und er hat Kapitel und Seiten geschrieben. Es gab keinen Mann, der solch einen Zufluss, einen Strom von göttlichem Wissen und Erkenntnis darlegen konnte. Ich sage es euch, wie das ist. Ich habe ihn bewundert und das tue ich auch weiterhin. Aber ich habe mich, das sage ich zur Ehre Gottes, in ähnlicher Situation vor kurzem ertappt. Man kann nicht aufhören. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Man könnte Tag und Nacht schreiben und meinen, jetzt hast du genug geschrieben und du hast noch nicht die Oberfläche von allem berührt, geschweige tief gegraben, um in die Geheimnisse Gottes einzudringen. Es ist einfach ein Strom, der einem zufließt, eine Quelle, über die man ja nicht verfügt, aber die einem zur Verfügung steht. Amen. Und das ist etwas ganz, ganz Herrliches. Manchmal habe ich wirklich geschrieben und danach lese ich dann hier oder da in der Heiligen Schrift und sage, ach, das und das gehört. Und dann gehen mir die Zusammenhänge weiter auf. Dann gehe ich wieder von Bibelstelle zu Bibelstelle und könnte noch einmal schreiben, so viel ich geschrieben habe. Und ich garantiere euch, wenn ich dann damit wieder fertig wäre und die Bibel neu lese, dann könnte ich sagen, Herr, ich kann wieder schreiben. Und es gäbe kein Ende von dem, was geschrieben werden könnte. Mir ist das ein lebendiger Beweis des lebendigen Gottes. Unser Herr sagte, wenn der Geist über euch kommt, wird er in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben sprudelt. Und von der Quelle sagt Bruder Brenim in der Predigt über die Zisternen, da braucht nicht gepumpt zu werden, da braucht nicht gesiebt zu werden, als sei da irgendwas, das nicht hineingehört, sondern eine Quelle sprudelt, sie sprudelt, sie sprudelt. Da wird nicht gepumpt, sondern es kommt einfach von selber. Irgendwann singen wir ja, es quillt eine Quelle in Zion. Und wer im Propheten Hesekiel nachliest, dort steht geschrieben, von unter der Schwelle des Tempels brach ein Strom hervor, eine Quelle war da und es wurde immer tiefer. Das Wasser ging immer höher an die Knöchel, an die Knie, an die Lenden und dann noch höher, dass man darin schwimmen konnte. Ich glaube, dass Gott uns so geführt hat. Es ging von Rechtfertigung, es begann ganz flach, aber es ging dann immer tiefer und immer tiefer. Und wir haben eine Zeit erreicht, in der wir tatsächlich schwimmen können. In dem Ozean Gottes, in dem Strom Gottes. Wir singen in einem Lied, wohin dieser Strom sich auch immer ergießt, da jubelt und jauchzet das Herz. Kommen wir zurück zu diesem Wort hier. Gott wird abrechnen mit dem Heer der Höhe in der Höhe. Und mit den Menschen auf Erden, ich lese das Wort noch, das auch dazu gehört, ohne näher darauf einzugehen. Bekanntlich in Matthäus 24, die Leute haben es ja immer auf das letzte Gericht gedeutet, aber es steht tatsächlich im Zusammenhang mit dem Wort, das wir eben schon gelesen haben. Ich muss nur sehen, weil ich einfach zu oft die Bibeln wechsle, Englisch und Deutsch, dass ich's finde. Matthäus 25, 31. Und denkt jetzt noch an Jesaja 2, was wir da gelesen haben. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Alsdann wird der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen. Nicht Endgericht, nicht Auferstehung der Toten, davon ist hier nirgendwo die Rede. Man muss auch darin immer ganz genau den Text lesen. Ich weiß im Moment nicht, was es war, aber wahrscheinlich auf diese oder auf einer vorletzten Reise. In jedem Fall ein einziges kleines Wort hat den Unterschied ausgemacht, was als Resultat entweder richtig oder falsch sein würde. Ich habe es im Moment nicht genau im Griff. Es wird mir sicherlich noch einmal wieder zurückkommen. Also hier steht, alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Hier ist von Auferstehung der Toten, vom jüngsten Gericht überhaupt nicht die Rede. Hier ist nicht das Wort Richter, hier ist das Wort König, Vers 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr von meinem Vater Gesegneten, empfanget als euer Erbe das Königtum. Wann ist das Königtum? Wann wird der Herr als König auf Erden herrschen? Wann wird er als König regieren? 1000 Jahre lang. Amen. Amen. Es ist nicht anders. Dazu gäbe es eine ganze Reihe Stellen. Offenbarung 11, Vers 15 wahrscheinlich. Aber wir wollten ja lehrmäßig uns heute gar nicht damit befassen. Wir haben eine Bibelstunde, eine Gebetsstunde, freuen uns aber über jedes teure und heilige Wort Gottes. Es ist vielleicht zu beachten, dass wir zu der Zeit ja nicht mehr hier sein werden, um das alles mitzumachen. Wenn ihr in Jesaja Kapitel 25 weiterliest und es mit Offenbarung 19 die letzten Verse vergleicht, dann werdet ihr genau sehen, was da geschrieben steht und wovon die Rede ist. Jesaja 25, Vers 6. Dann wird der Herr, der Herrscharen, allen Völkern auf diesem Berge ein Gastmahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl voll von abgelagerten Weinen und markreichen Fettspeisen, von geläuterten abgelagerten Weinen. Und er wird auf diesem Berge die Schleierhülle hinwegziehen, die alle Völker umhüllt, und die Decke, die über alle Völker ist, aus Völkerschaften ausgebreitet ist. Merkt ihr, worum es geht? Er wird sich offenbaren als der, der er ist. Dann wird jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und jedes Knie wird sich beugen. Wenn ihr weiterliest, dann heißt es ja in Vers 9, wird man sagen, seht, da ist unser Gott, auf den wir geharrt haben, dass er uns errette. Da ist der Herr, auf den wir geharrt haben. Lasst uns jubeln und uns freuen über seine Hilfe. Das Volk Israel hat keinen Retter erwartet, der gekreuzigt wird, der geschlagen, der gemartert wird, der bespien wird. Einen solchen Retter haben sie nicht erwartet. Sie haben einen Retter erwartet, der mit allen Feinden aufräumt, der mit seiner Rechten den Sieg verleiht und seinem Volke zu diesem Sieg verhilft. Und an dem Tage werden sich's buchstäblich erleben, dass der Herr für sein Volk kämpft und dass die Feinde geschlagen werden, und zwar mit aller Macht, ohne sich wieder zu erheben. Ihr könnt das im Propheten Ezekiel Kapitel 38, Vers 22 nachlesen. Ezekiel 38, Vers 22. Und ich will das Strafgericht an ihm vollziehen, durch Pest und Blut vergießen, durch Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und all seine Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. So will ich meine Größe und meine Heiligkeit erweisen und mich vor den Augen aller Völker kundtun, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Amen. Welch ein Tag wird das sein? Ich hatte Offenbarung 19 schon genannt. Lasst mich die letzten Verse lesen. Und ihr werdet sehen, dass es sich um das gleiche Ereignis handelt, Offenbarung 19 von Vers 17. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes. Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen. Habt ihr alle mitgelesen? Das wird es, ihr könnt ja, müsst, eigentlich hätten wir von Vers 11 lesen müssen, dass der Herr dann als der Treue und der Wahrhaftige herabkommt, um die Zorneskälte des allmächtigen Gottes zu treten. Vers 15. Und er schlägt mit dem Schwert seines Mundes die Völker. Ich lese nochmal Vers 15 und 16. Aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen soll, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, und er ist es, der die Kälte des Glutweines des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. Es ist der König der Könige, der Herr der Herrscher. Alles in einem ganz herrlichen, wunderbaren Zusammenhang geschrieben. Aber was ich noch sagen wollte, steht am Ende von Kapitel 26 im Propheten Jesaja. Hier heißt es dann, ja, auch da müsste man schon wieder vorher lesen, vielleicht Vers 19 bitte noch mitlesen. Ja, ihr könnt es lesen, ich lese von Vers 20. Wohlan, mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu. Verbirg dich einen kurzen Augenblick, bis das Zorngericht vorübergegangen ist. Ihr wisst, Gott wird ein Zorngericht über diese Erde kommen lassen. Und dann schreibt Paulus an die Thessalonicher und damit heute an uns: Ihr, liebe Brüder, seid nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass ihr die Seligkeit ererbet. Oh, wenn man das so sieht, wie ich vorhin sagte, man könnte schreiben und schreiben, sprechen und sprechen, von Kapitel zu Kapitel, aus dem Alten in das Neue, aus dem Neuen in das Alte gehen, nur noch sagen, o Herr, wie groß bist du, wie groß bist du. Wie hast du all deine Knechte und Propheten so inspirieren können, dich ihnen so offenbaren und dein Wort in ihr Herz und in ihren Mund hineinlegen. Hier noch einmal Kapitel 26, ich lese dann durch bis zum Ende von Vers 20. Wohlan, mein Volk, niemand anders, mein Volk, nicht die Ungläubigen. Die werden zu den Felsen und zu den Bergen rufen, bedeckt uns, verbirgt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Hier heißt es, denn wie wurde Russlas, die Erde wird zertrümmert und in Splitter zerschlagen, taumelt hin und her, fällt hin, stürzt hin, steht nicht wieder auf. Nein, hier lesen wir, wohlan, mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis das Zorngericht vorübergegangen ist. Denn gar bald wird der Herr aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdenbewohner zur Rechenschaft zu ziehen. Merkt ihr, worum es ging? Da hieß es, ich werde das Heer der Höhe in der Höhe zur Rechenschaft ziehen und die Könige der Erde auf Erden Genau derselbe Text, dasselbe Thema. Denn gar bald wird der Herr aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdenbewohner zur Rechenschaft zu ziehen, wegen ihrer Verschuldung zu ziehen. Dann wird die Erde das von ihr verschluckte Blut wieder zum Vorschein bringen und die in ihr verscharrten Ermordeten nicht länger verbergen. Ich denke da an die Offenbarung. All das Blut derer, die hingemordet wurden, ward gefunden in der Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Aber Gott wird alles ans Tageslicht bringen. Es wird nichts verscharrt bleiben, nichts im Dunkeln. Alles wird im Licht offenbar geworden sein. Im Kapitel 24 oder im 13. lasen wir von den Wehen. Ihr könnt es hier in diesem gleichen Kapitel ebenfalls noch nachlesen. Fassen wir zusammen. Gott hat einen Plan mit der Gemeinde. Er hat einen Plan mit Israel. Und die Gnadenzeit währt immer noch. Und Menschen, die ihre Entscheidung für den Herrn treffen wollen, können es immer noch tun. Noch ergeht der Ruf. Wenn dann aber die Gnadenzeit sein wird, dann ist es zu spät. Irgendwann fragte mich jemand, Bruder Frank, kann ich noch, nachdem der Herr gekommen ist, gerettet werden? Ich habe gesagt, an ihrer Stelle würde ich mich jetzt retten lassen und nicht eine Chance oder mich darauf einlassen. Selbst wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich. Die Gnadenzeit geht mit dem Augenblick für die Nationen zu Ende, wenn die Entrückung stattfindet. Wer dann gerettet ist, ist gerettet. Wer verloren ist, ist verloren. Es gibt Leute, die sagen, Offenbarung 7 bezieht sich auf die große Schar, die aus der, es wird der mal hervorgehoben und unterstrichen, aus der großen Trübsal hervorgehoben. Menge hat das Wort auch dort. In den anderen Übersetzungen fehlt es. Da steht nur aus großer Trübsal. Das Wort der steht in keiner anderen Übersetzung. Aber spielt jetzt mal gar keine Rolle. Aber dann ist der Gedanke ihnen nahe, dass es sich um Menschen handelt, die nach der Entrückung gläubig geworden sind. Das geht nicht. Selbst wenn es sich dabei um Menschen handelt, die gläubig sind, dann müssen sie aber vorher gläubig gewesen sein und während der Trübsalszeit standhaft geblieben sein, um dann mit dem Herrn in das tausendjährige Reich einzugehen. Wenn dem so wäre, nehmen wir an, die große Schar in Offenbarung 7, und ihr wisst genau, wir sind an dieser Stelle überhaupt nicht dogmatisch gewesen und werden es auch nicht sein. Wir werden uns nie hier vorne hinstellen und sagen, das ist Ultimo und was anderes gibt es nicht. Nein, nein. Wenn es so wäre, dass die große Schar aus Offenbarung 7 wirklich durch die große Trübsal hindurch, wenn das die Erlösten sind, die nicht bereit waren, um es mit Matthäus 25 auszudrücken, wenn es die fünf törichten Jungfrauen wären, die dem Herrn entgegengingen, aber es nicht zur Hochzeit gereicht hat, aber gläubig waren, gerettet waren und dann durch die Trübsal gehen müssten. Eins ist gewiss, es handelt sich um eine Schar, die vor dem tausendjährigen Reich existieren muss. 100%, ich sage euch, danke, und ich sage euch auch warum. Man muss ja, wenn man schon eine solche Erklärung abgibt, die ja in dem Fall sehr viel wiegt, dann muss man auch sagen können oder zumindest die Beweisführung nicht schuldig bleiben, warum man es sagt.
Offenbarung 7, die letzten beiden Verse, Vers 16 und 17. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben und kein Sonnenbrand wird sie jemals treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm dort mitten vor dem Thron wird sie weiden und zu Wasserquellen des Lebens führen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Ich habe noch einen Vers zu lesen, den ich vorher hätte lesen müssen. Haben wir das Gleiche nicht Offenbarung Jesaja, aber im Jesaja gelesen, Kapitel 25, da steht, den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen, die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall tilgen. Hier steht's, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und Jesaja 25 ist ganz klar ein Ereignis, das vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches geschieht. Und was ich noch lesen wollte, war in Offenbarung 7, den 15. Vers wollte ich eigentlich lesen. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Heil, in seinem Tempel, bei Tag und bei Nacht. Ewigkeit hat keinen Tag und keine Nacht mehr. Das ist, die Zeit ist dann zu Ende. Nach dem tausendjährigen Reich. Wenn hier also ist die Zeit zu Ende. Wenn hier geschrieben steht, und sie werden ihm in seinem heiligen Tempel bei Tag und bei Nacht dienen, dann muss noch Tag und Nacht sein. Also noch Zeit, noch Zeit. Und während den 1000 Jahren ist noch Zeit. Erst dann und danach mündet die Zeit in die Ewigkeit. Wie schon vorhin gesagt, ungeachtet dessen, um welche Schar es sich hier handelt, eins ist gewiss, um eine Schar, die während den 1000 Jahren dem Herrn zur Verfügung steht, ihm dient, um ihn ist. Und sollte es die Braut sein? Schön. Sollten es die es nicht geschafft haben, um in der Braut zu sein und doch treu geblieben sind und durch die große Trübsal hindurch mussten, sollten sie es sein, dann sind wir doch genauso froh. Wir freuen uns doch wirklich über alle, bitteschön. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Nur die 144.000 werden auferstehen. Ja, die Auferstehung ist nur für die 144.000, die vor Beginn des tausendjährigen Reiches zum Leben erweckt werden. Offenbarung 20, Vers 4 und auch im Propheten Jesaja kann das nachgelesen werden. Das sind die Menschen, die in Jerusalem zum Leben eingeschrieben sind. Es gibt also da den ganz großen Unterschied zwischen der Brautgemeinde aus den Sprachen und Völkern und zwischen dem Volke Israel. Ich lese mal ganz schnell zwei Abschnitte. Jesaja Kapitel 4, Vers 3. Wer dann in Zion noch übrig geblieben und in Jerusalem mit dem Leben davongekommen ist, wird heilig genannt werden. Ein jeder, der in Jerusalem zum Leben eingeschrieben ist. Der in Jerusalem zum Leben eingeschrieben ist. Also, der dafür bestimmt ist, um zu dem Zeitpunkt in Jerusalem zu sein. Und das sind die Juden und nicht die Heiden. Nicht? Und dann, man könnte auch zum Propheten Daniel gehen und so weiter. Aber hier, jetzt, wir kommen sicherlich mit der Zeit heute nicht aus. Aber wir werden dann innig beten und vielleicht alle gemeinsam. Hier in Offenbarung 20, offensichtlich direkt vor Beginn des tausendjährigen Reiches, die ersten drei Verse haben wir gelesen, Satan wird gebunden, hinuntergetan und dass er die Völker nicht mehr verführe. In Vers 4 steht dann, dann sah ich Thronsessel, auf die man sich setzte, und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Merkt ihr? Noch nicht Endgericht. Auf dem Endgericht. Endgericht lest ihr euch jetzt. Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, nicht viele Throne, sondern einen einzigen weißen Thron. Vers 11. Weiter sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es fand sich keine Stätte für sie mehr und so weiter und so weiter. Aber hier in Vers 4, da sah ich Thronsessel, auf die sich Richter setzen, und es wurde ihnen in der Mehrzahl das Gericht übertragen. Jesus sagte zu den 12 Aposteln, ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Kennt ihr alle die Bibel? Natürlich, man müsste das jetzt alles so zur Hand haben. Dann sah ich Thronsessel, auf denen sie sich setzten, und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Steht nicht im Korintherbrief geschrieben, dass die Heiligen die Welt richten werden? Stimmt oder steht's nicht so? Amen! Amen! Die Heiligen werden die Welt richten. Ich lese weiter. Dann sah ich die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten. Sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Also, diese Leute wurden wieder lebendig. Aber vorher, die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, das sind dann die Juden, die 144.000, von denen ja im fünften Siegel geschrieben steht, die schon ihnen vorausgegangenen, wartet, bis eure Mitbrüder ebenso den Tod erlitten haben wie ihr. Und dann wird die Zahl voll sein. Dann wird die Reihenfolge ist einmalig. Ich wünsche sie nur so ordnen zu können, wie es eigentlich notwendig ist. Schaut, es gibt mindestens jetzt drei Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Einmal die Braut. Dann die Schar, die nicht zur Braut gehört, aber gläubig ist. Und dann die 144.000. Nicht? Man muss also tatsächlich dann das Wort der Schrift recht teilen. Nimmt man die Seelen unter dem Altar, sind es offensichtlich Juden, die hingemordet worden sind. Nicht? Das sind also hier diese Unterschiede. Jetzt weiß ich nicht, ob wir heute Abend Licht gebracht haben in dieses Thema oder ob noch Fragen offen geblieben sind. Aber wir hoffen ja, dass es noch nicht das letzte Mal ist, dass wir heute hier sind, sondern dass wir immer wieder zusammenkommen können, um das Wort des Herrn zu hören. Wem ist das Wort Gottes kostbar? Ihr Lieben, ganz gleich, über welch ein Thema man spricht, der Geist Gottes wirkt an unseren Herzen. Und wir freuen uns über jedes Wort. Wir freuen uns nicht darüber, dass einmal Gericht abgehalten werden wird, aber wir freuen uns mit Gott, mit dem Worte Gottes. Und wir freuen uns, dass Gott am Ende hoch erhaben dastehen wird, dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sein werden und er als König herrschen und regieren wird und wir mit ihm. Mag dann die Erde, zuerst wird ja die Entrückung stattfinden und dann wird die Erde in Trümmer zertrümmert und wird hin und her geschaukelt. Dann kommt eine Erneuerung und nach den 1000 Jahren kommt dann völlig und ganz ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nicht nur eine Erneuerung, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn, der uns Gnade hat finden lassen vor seinem heiligen Angesicht. Mag der Mond erröten, die Sonne dann ihren Schein verlieren. Wir werden bei dem Herrn sein. Und er wird dann Licht sein. Da ist es, dort braucht, bedarf es nicht mehr des Sonnenlichtes. Er wird als Licht strahlen. Er wird über uns sein und wir werden mit ihm sein. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.